Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Abend. Manche Schrecken, die sind und bleiben einfach zeitlos, wie die Gier im Stück Der Besuch der alten Dame zeigt, in München nun als Oper mit Puppen zu sehen, oder die Klimakrise in einer Überschreibung der Orestie und auch der Krieg als maßgeblicher Faktor für den Druck auf Israels Kinoszene. Die Kraft der Kultur, die wurde heute am ehesten in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt deutlich. Pünktlich um 10 begann dort der AfD-Parteitag. Obwohl zahlreiche Demonstranten vor Ort versuchten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Betreten der Messehalle in Erfurt zu hindern. Straßen wurden blockiert, Zufahrten geschlossen, die Polizei war im Großeinsatz. Und während Tino Chrupalla und Alice Weidel drinnen zu alten und neuen Vorsitzenden gewählt wurden, ging der Protest draußen auf den Straßen und in verschiedenen Kultureinrichtungen weiter. Mitprotestiert hat Teli Büchner. Sie ist Kulturmanagerin, Mitglied einer Kulturgenossenschaft von mehr als 1000 Menschen, die mitten in Erfurt einen lebendigen Ort für Kunst und Kultur schaffen. Und sie habe ich zunächst gefragt, Frau Büchner, die Demonstrationen in Erfurt, die seien ein Festival der wehrhaften Demokratie, heißt es heute. Haben Sie das auch so empfunden?
Ja, das ist in Teilen richtig. Der Demokratiebegriff ist ja sehr, sehr weit zu fassen. Was ich heute wahrgenommen habe, ist vor allen Dingen auch ein großes Fest, ein Fest der Demokratie, aber auch ein Fest der Kultur, der Kunst, der vielen Vereine, Institutionen, Einzelpersonen, die auch in dieser Stadt leben und tagtäglich eigentlich diese Demokratie und ihre Werte hier vor Ort auch leben und die in diesem großen Fest so wunderbar in der Innenstadt sichtbar geworden sind.
Der Protest, also Ihr Protest und der Protest vieler anderer Akteure und Akteurinnen aus der Kulturszene in Erfurt, der hat ja nicht erst heute begonnen, sondern ist ständig da. Aber bereits gestern gab es auch einzelne Aktionen. Was denn?
Also es gab die ganze Woche tatsächlich schon Aktionen und ich habe so zwei große Strömungen auch für diesen Tag wahrgenommen. Das sind zum einen die sichtbaren, großen, mit sehr, sehr vielen Menschen gefüllten und auch mit Fröhlichkeit erfüllten Demonstrationen, die zum Messegelände hingeführt haben. Aber es sind eben auch die vielen Kulturakteurinnen und viele andere Beteiligte aus der Zivilgesellschaft, aus dem Umweltbereich, aus den sozialen Bereichen. Also wir haben zum Beispiel vom Enkel, das ist das Erfurter Netzwerk für kulturelles Leben, die Aktionswoche 100 gegen Rechts. Und was mir wirklich gut gefallen hat, die Sichtbarkeit in der Stadt auch, also auf dem Theatervorplatz zum Beispiel, waren vor allen Dingen auch viele Kulturakteure. Es waren die Omas gegen Rechts, es gab viele Workshops, es gab Musik, was auch schön zu sehen waren, Familien mit ihren Kindern. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass diese Lebensfreude und dass die vielen Aktivitäten, dass die eine Sichtbarkeit bekommen. Und insofern fand ich diese Strategie, so wie ich sie wahrgenommen habe, eine wunderbare Einheit. Die Demonstrationen, die ich auch sehr fröhlich wahrgenommen habe, auch mit Musik und tollen Sprechchören, eine gute Einheit zusammengeboten haben.
Eine gute Einheit, eine breite Front, aber reicht das?
Ja, das ist eine gute Frage. Reicht das? Und was sind die Strategien, die wir entwickeln? Für uns war es jetzt erstmal als Kulturakteurinnen wichtig, zu zeigen, wofür wir stehen und mit welchen Angeboten wir eigentlich stets und ständig vor Ort sind. Aber es braucht natürlich auch den ganz deutlichen Widerstand. Wir haben ja aus einem Anlass, aus einem 100-jährigen Jahrestag heraus, was ja auch eine deutliche Ansage ist, diesen AfD-Parteitag vor Ort. Und dort heißt es eben auch Zivilcourage zeigen. Es heißt auch ganz klar, eine deutliche Stimme zu haben und alle Formen des zivilen Ungehorsams auch deutlich zu machen. Und das gehört auch zu dieser Demokratie.
Es waren auch zahlreiche Prominente vor Ort, die mitprotestiert haben, beispielsweise die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, DGB-Chefin Jasmin Fahimi, Politiker vieler Parteien, Politikerin. Wie wichtig ist diese Unterstützung in so einem Moment?
Die ist eminent wichtig, weil es genau dieses Zusammenspiel ist zwischen Unterstützung bundesweit und den Akteuren vor Ort. Und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Es hat auch was mit einer Außenwirkung zu tun. Und ich glaube, diese Zusammenspiele, die wir heute an diesem Tag gesehen haben, das ist etwas, was auch Mut macht. Und ich sehe eben auch, und das hat natürlich auch etwas mit der Berichterstattung im Vorfeld zu tun, wie sich Angst breit macht. Und davor habe ich wirklich große Sorge, denn Angst müssen wir haben, wenn diese Demonstrationen nicht mehr stattfinden. Wenn die Angst so weit sich verbreitet hat, dann müssen wir Angst haben. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir dieses Zusammenleben, was hier vor Ort in Erfurt stattfindet, dass das auch sichtbar gemacht wird. Und wir haben gerade in Erfurt eine unglaublich tolle, gut zusammenarbeitende freie Szene. Und ich erlebe die Kulturszene in Erfurt eben auch als extrem solidarisch. Und wenn wir uns mal überlegen, Kultur ist so ein Selbstverständnis geworden, aber es ist kein nice to have, es ist eben wirklich ein Grundnahrungsmittel. Und ich glaube, spätestens in der Corona-Zeit, als sie auf einmal weg war und Schweigen war, ist vielleicht allen klar geworden, was einem da auch fehlt und wie weh das tut.
In Erfurt bzw. in Thüringen, da regiert eine sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, also Schwarz, sowie BSW und SPD Rot. Aber auch die AfD, die ist im Landtag vertreten. Wie stark spüren Sie das schon in der Kulturszene?
Ja, ich denke, das sollten wir unbedingt im Auge haben. Und wir leben in dem Bundesland, in dem Töcke Vorsitzender der AfD-Fraktion ist. Er darf offiziell als Faschist benannt werden. Die Fraktion in Thüringen ist auch als gesichert rechtsextrem eingeordnet. Und was mir wirklich Sorge macht, ist dieses ständige Verschieben von Linien des Sagbaren. Also wenn wir eben heute, ich habe mich noch nicht im Einzelnen mit dem AfD-Parteitag beschäftigt, aber wahrgenommen habe ich sehr wohl, dass Björn Höcke heute gesagt hat, wenn wir an der Macht sind, dann werden wir der bunten Zivilgesellschaft den Steuerstecker ziehen. Und er sagt auch, dass die bunte Zivilgesellschaft Volk und Mehrheit nur simulieren. Ich glaube, da sollten wir sehr, sehr, sehr genau hinhören. Er hat auch vor kurzem gesagt, dass das Parteiensystem abgeschafft werden soll, wenn sie an der Macht sind. Und hier sollten alle Signale blinken und uns auch noch mal ganz deutlich machen, was es bedeuten wird, wenn die AfD wirklich an die Macht kommt.
Zu Beginn des heutigen Parteitags hat aber Alice Weidel unter anderem einen Antrag über die Unvereinbarkeitsliste zu reden, den Björn Höcke eben eingebracht hat, quasi abgeräumt und gesagt, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Also wir müssen nicht darüber reden, wie wir uns weiter nach rechts öffnen können. Ist das jetzt ein Sieg, ein kleiner der Demonstrationen vor Ort oder wie würden Sie das bewerten?
Naja, sie hat zugleich gesagt, dass sie an dieser Unvereinbarkeitsregel, dass sie die überarbeiten werden. Wir wissen nicht, wie das Ergebnis ist. Und ich sag mal, in solchen kleinen Schritten, was die AfD da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger macht, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Für mich ist einfach der Gesamtcharakter dieser Partei und insbesondere eben hier in Thüringen einfach nicht tragbar. Und hier braucht es eine ganz klare Haltung. Und wie gesagt, sie ist als gesichert rechtsextrem eingestuft und wir sagen das heute mit einem Selbstverständnis, wie das Wetter ist heute schlecht. Das ist das, wovor ich so Sorge habe, dass so Dinge Normalität bekommen, die keine Normalität bekommen dürfen. Wir müssen uns das wirklich klar machen, wohin diese Partei steuern will. Und all das, was wir heute in der Stadt erlebt haben, da soll der Steuerstecker gezogen werden. Demokratieprojekte werden jetzt schon gekürzt. Das kann nicht das Zeichen der Zeit sein. Wir müssen eigentlich ganz anders darauf reagieren.
Sagt Heli Büchner, Mitglied der Erfurter Kulturgenossenschaft zum AfD-Parteitag in Erfurt und den Protesten aus der Kulturszene und der Zivilgesellschaft. Die AfD glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel, setzt weiterhin auf fossile Energien und misstraut vielen Studien. So war es lange und hat sich auch in den letzten Wochen der Extremhitze nicht wirklich geändert. Der fatale Kreislauf, dass zur Erschließung neuer Märkte und Rohstoffe Natur zerstört wird, ist nun auch Thema in der Orestie von Aeschylus. Zumindest in der Lesart von Thomas Köcks neuer Überschreibung des antiken Dramas. Zur Aufführung kam das Stück im Zeichen der Klimakrise gestern im Raffelbergpark direkt vor dem Theater an der Ruhr in Mülheim. Dorothea Markus hat es für uns gesehen.
Wegen Dürre ist in NRW die Entnahme von Flusswasser untersagt. Trocken rascheln die Blätter unter den Füßen. Aber trotzdem ist im Park bei der Freiluftbühne alles noch schön grün. Nur auf der goldglitzernden Bühne beginnt es bald aus Rauchkanonen zu qualmen. Und auch bei Iphigenie, die mitten im Publikum sitzt, qualmt es aus dem Rücken. Bereits tot ist sie, umgebracht vom Vater für guten Fahrtwind in den Krieg, als sie im Rabenkostüm auf die Bühne kommt und sich zum Chor gesellt.
Seit wann stecken wir eigentlich mittendrin in dieser Zukunft, die sich nicht mehr aufschieben lässt? Seit wann stecken wir in dieser Zukunft
eigentlich drin?
Es herrscht eine Klimakrise und sie hat sich seit Jahrtausenden angekündigt. Dramatiker Thomas Köck hat Aeschylus Orestie überschrieben mit einer Anklage von 137 Seiten. Es ist ein Lautgedicht der Verzweiflung gegen die Übermacht des Fossilen. Denn ohne billige Energie keine Demokratie, die wiederum nur mit Kriegen gesichert werden kann. Und was heute Rohstoffe sind, waren früher eben Sklaven. Gnadenlos rechtfertigt die Menschen die Vernichtung der Natur, eine Bankrotterklärung. Das analysiert ein skelettartiger Clown aus dem Publikum, der bei seinem Weg auf die Bühne aus dem Benzinkanister trinkt. Wie gut das zur Orestie passt, hört man am besten aus dem Mund der Kinder Orest und Elektra. In silbernen Schutzanzügen treffen sie hier aufeinander.
Was ist hier geschehen? Ich erkenne kaum was wieder.
Ach, der Fluch. Während hier die Himmel, wie du siehst, immer dunkler werden, die Erde vor sich hin trocknet, die Bäume sterben, Wälder brennen, aber ey, man macht halt weiter. Der Fluch, den hier das Wachstum als Zusammenhang in diese Welt hinaus brüllt, erkennt nun einmal keine Alternative.
Doch so klarsichtig die Kinder auch sind, am Ende tragen sie auch nur dazu bei, dass die Gewalt weitergeht. Mit grauer Farbe räumen sie ihre Mutter Clytemnestra und deren Liebhaber aus dem Weg. Ohnehin ist alles Warnen sinnlos, niemandem wird zugehört. Nicht dem Chor mit weißen Mündern auf schwarzen Gewändern, nicht der Seherin Cassandra, die im großen Kreis über der Bühne erscheint und erzählt, wie anstrengend es ist, alles zu sehen und nichts tun zu können. Dazu gibt es melancholisch düstere, aber großartige Musik von der Liveband. Es singt die Schauspielerin der Iphigenie von der ewigen Schuld der Väter. Nicht zufällig heißt die Band The Erinyes nach den Rachegöttinnen, die den Muttermörder Orest verfolgen. So großartig bild- und wortgewaltig dieser ewige patriarchal-fossile Kreislauf auch inszeniert ist, haben wir diese Art von Klagen auf der Bühne nicht schon oft gehört, zumal vom Dramatiker Thomas Köck? Fügt es der Orestie irgendetwas hinzu, dass er sie als Kontinuität der fossilen Weltverbrennung fortschreibt? Die Frage nach dem Sinn des Stücks stellt auch immer wieder das Stück selbst.
Wo ist Platz in eurer Rechtsprechung für jenes Leid, ganze Spezies ausgelöscht zu haben? Wer soll dafür haften? Wer soll darüber richten?
Im dritten Teil schreitet dann in glitzerndem bunten Fransenkostüm Pallas Athene, die Göttin des Rechts, in Gestalt von Maria Neumann unter fernen Bäumen heran. Ein großer Ballon bläst sich auf zum Weltengericht. Darauf projiziert werden die sprachlosen Naturwesen, Maikäfer, Korallen, Wildbienen. Auf der Kugelleinwand flüstern sie von ihrer unwiederbringlichen Zerstörung und dass sie vor den menschengemachten Gesetzen des Marktes immer unterliegen.
Ich habe heute eine Wärmeanomalie durch mich hindurchfließen gespürt. Ein Fremdkörper, von dem ihr keine Ahnung habt. Ihr, die eure Füße in mich taucht, wisst nicht, was Fieber heißt. Ihr spürt es erst, wenn mein Wasser wild über eure Ufer tritt.
Am Schluss stirbt aber sogar der Aasfresser und alle Toten werden liegen bleiben. Das ist gerade zum Ende der 3 Stunden zwar etwas lang und redundant und bringt doch meisterhaft das Klimakrisendilemma der Gegenwart auf den Punkt. Und so endet im Mülheimer Raffelbergpark ein großer, aufrüttelnder Theaterabend und man fragt sich, wie lang der Park wohl noch so grün bleiben wird.
Dorothea Markus über Circus Oresteia von Thomas Köck in Mülheim an der Ruhr. Die Klimakrise kann man wohl getrost als Produkt menschlicher Gier bezeichnen. Ein Auswuchs des höher, schneller, weiter als höchstes Glück. Wie weit der Mensch geht, um seine Gier nach Geld zu befriedigen, davon erzählt auch auf erschreckende Weise der Besuch der alten Dame Claire. Die kommt nach langer Zeit noch einmal in ihr Heimatdorf Güllen in die Schweiz zurück. Vor Jahren wurde sie dort vertrieben. Sie hatte eine Liebesbeziehung zu Alfred, wurde schwanger, er verleugnete das Kind. Nun kehrt sie als reiche Frau zurück und bietet der Dorfgemeinschaft 1 Milliarde für die Tötung Alfreds. Nach etwas Zögern stimmt man zu. So weit, so bekannt, so grausam. Am Münchner Gärtnerplatz kam das Stück nun als Oper mit Puppen auf die Bühne.
Also dieser Stoff geht uns ja alle was an. Moral, Macht, Geld. Und es ist so, dass man diese Tonsprache heute eigentlich wahnsinnig gut versteht, weil sie direkt auf den Text gemünzt ist. Die Brutalität und der Abgrund der menschlichen Seele wird total schonungslos in Musik gegossen. Und das ist, finde ich, viel moderner als in vielen anderen Werken.
Das sagt der Dirigent Michael Balke zur Inszenierung Besuch der alten Dame. Für uns war Franziska Stürz vor Ort. Frau Stürz, ist das so? Ist es moderner als in anderen Werken?
Also ja, das ist auf jeden Fall unglaublich gut mit dem Text zusammen komponiert. Ja, der Besuch der alten Dame ist ein zeitlos aktueller Stoff. Da ist so viel Zynismus drin. Friedrich Dürrenmatt hat dieses grandiose Stück geschrieben und ja, er hat auch das erstmal nicht als Oper haben wollen, aber für Gottfried von Einem hat er eben auch selber das Libretto verfasst.
Und inszeniert hat es Nikolaus Habian. Und was genau stellt er jetzt in den Mittelpunkt?
Ja, da ist schon diese Infizierung der Menschen, dieses Ortes Güllen durch das Virus der Habgier. Und das wird durch blutrote Kleidungsstücke gezeigt, die da in diesem grauen Bühnenbild von Heike Vollmers wirklich wandelbaren Elementen, die sich da immer drehen und viele Perspektiven eröffnen, sehr, sehr deutlich. Da ist immer dann ein Hut, rote Schuhe, ein Pelzmantel. Es wird immer mehr. Und dann ist da diese Klappmaulpuppe der alten Dame samt Puppe von Schwarzem Panther. Und die schildert auch in so einem verführerischen Rot von Anfang inmitten dieser grauen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite zeigt Habians Regie eben auch zwei Gesichter dieser Claire, dieser alten Dame. Mezzosopranistin Sophie Rennert verkörpert nämlich neben der Puppe natürlich diese singende, junge Clara Wäscher von vor 45 Jahren. Und die war eben verletzt durch diese Gesellschaft, tief verletzt. Und das schafft so einen ganz starken Spannungsbogen, der den ganzen Abend wirklich trägt. Außerdem sind es junge Stimmen. Also Ludwig Mittelhammer singt diesen Alfred Ill, ihren früheren Geliebten, der sie geschwängert hat. Und Sophie Rennert ist auch eine junge Stimme. Und vielleicht hören wir mal einen Ausschnitt aus diesem Duett zwischen den beiden im Wald, wo sie sich treffen. Aber er ist schon totgeweiht und sie ist ja die Auftragsmörderin. Und trotzdem klingen sie wie ein Liebespaar.
Ein Ausschnitt war das aus der Dürrenmatt-Inszenierung, aus dem Dürrenmatt-Stück Der Besuch der alten Dame, der Oper, die Niklas Habian da auf die Bühne gebracht hat. Eben mit Puppen inszeniert, da könnte man denken, das funktioniert nicht. Das klang jetzt aber ziemlich gut. Hat die musikalische Leistung und die Inszenierung sich da also gut verzahnt in Ihren Augen?
Ja, tatsächlich. Es war einfach eine ideale Ergänzung, eben dadurch, dass es nur diese eine Puppe der Hauptfigur gibt, die dann eine Doppelung liefert und diesen Panther noch dazu hat. Außerdem gibt es ja, also die Personenführung ist wirklich auch sehr gut. Zahlreiche Nebenrollen, da ist vor allen Dingen auch dieser Bürgermeister von Güllen zu nennen, gesungen von Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, wirklich einem auch an großen Häusern zu hörenden Tenor, Charaktertenor. Und der ist eine tolle Karikatur von so einem Wendehals. Ja, da sind ganz tolle Zwischentöne zu erleben, auch im Spiel. Und das gesamte Ensemble des Gärtnerplatztheaters hat fantastisch agiert in diesen ganzen Rollen des Dorfes. ist diese ganzen Charaktere, der Chor, großartig. Also dieses fürchterliche Güllen ist dann doch so lebensecht. Man erkennt irgendwie sich ja auch selber da drin wieder. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Und diese expressive Musik hat trotzdem immer noch berührt auf einer anderen Ebene. Das hat Michael Balke, der Dirigent, wunderbar hervorgebracht. Also insgesamt wirklich ein ganz starker Abend.
Eine Empfehlung Franziska Stürz über Friedrichs Dürrenmatt, Besuch der alten Dame in der Inszenierung von Niklas Habian am Gärtnerplatztheater in München. Vielen Dank. Ein alter Stoff war das, in mehr oder minder neuem Gewand. Ganz neue, durchaus auch regierungskritische Filme zeigt das Jerusalem Film Festival, das in der kommenden Woche startet. Doch der Krieg in Gaza, die Kämpfe im Libanon, das Auftreten der israelischen Regierung insgesamt sorgen seit Jahren für einen Boykott des Festivals durch die internationale Filmszene. Christian Berndt über ein Festival zwischen den Fronten, das vor allem dem deutschen Film viel Raum gewährt.
Leute, was ist denn los? Könnt ihr mich mal aufklären, bitte?
Wir wurden suspendiert. Wir alle. Unsere Kurse wurden gestrichen. Und unsere Verträge wurden aufgelöst.
Aziz und weitere Kolleginnen verlieren ihre Professuren an der Universität Ankara. Aziz' Vergehen, er hat Studierende nicht davon abgehalten, auf eine regierungskritische Demonstration zu gehen. Der deutsche Spielfilm Gelbe Briefe erzählt von Intellektuellen, die im autoritären politischen System der Türkei unter die Räder kommen. Der Film von Regisseur İlker Çatak, der bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen hat, läuft jetzt auch im internationalen Wettbewerb des Filmfestivals Jerusalem.
I can already tell you, we opened the ticket sales 5 days ago and one of the first sold out screenings is the Gelbe Briefe.
Als der Kartenvorverkauf startete, war Gelbe Briefe einer der ersten ausverkauften Filme, so Festivalleiter Ronny Mahadav Levin. Ein Grund dafür ist auch, dass das Thema der Unterdrückung der Meinungsfreiheit zur derzeitigen politischen Situation in Israel passe, sagt er. Regierungskritische Filme haben es in Israel schwer. Es gibt zwar keine direkte Zensur, aber das Kulturministerium fördert seit Jahren vorwiegend kommerzielle Filme, so Mahadav Levin. Trotzdem werden weiter kritische Filme gedreht. Dieses Jahr ist das Thema Immigration dominant.
A lot of young people are immigrating.
Viele junge Israelis emigrieren, sagt Mahadav Levin. Es fing schon an, als die Regierung Netanyahu begann, die Gewaltenteilung einzuschränken. Der 7. Oktober und der Gazakrieg verstärkten die Abwanderung. Bevorzugtes Ziel vieler junger Israelis ist Berlin, so Mahadav Levin, denn viele spüren aufgrund familiärer Wurzeln eine kulturelle Nähe zu Deutschland. Und so handeln auch gleich mehrere Filme im Wettbewerb des israelischen Films von jungen Menschen in Berlin.
Woher kommst du?
Me Israel.
In Where To entwickelt sich nach anfänglichem Misstrauen eine Freundschaft zwischen einem palästinensischen Uber-Fahrer und einem jungen, schwulen Israeli. Die Filme des Festivals zeigen gesellschaftliche Friktionen in Israel, aber der 7. Oktober und der Gaza-Krieg sind erstaunlich abwesend. Nur der Dokumentarfilm Good Morning Gaza erzählt direkt vom Krieg. Der Film folgt einer Reservepanzercrew am Beginn des Gaza-Krieges, 3 Wochen nach dem 7. Oktober, sagt Co-Regisseur Hanan Brandes. Ungefiltert schildern die Soldaten dort inmitten einer apokalyptischen Trümmerlandschaft ihre Gefühle. Angst, aber auch Rachegefühle sind zu hören. Mit diesen teils schwer erträglichen Eindrücken vom Krieg ist der Film eine Ausnahme.
Maybe a bit of escapism or.
Es ist eine Form von Eskapismus, meint Brandes. Filmschaffende würden sich gerade eher auf zwischenmenschliche Themen konzentrieren, um der düsteren Realität zu entfliehen. Aber Brandes ist überzeugt, dass in wenigen Jahren die filmische Auseinandersetzung mit dem Krieg beginnen wird. Palästinensische Perspektiven fehlen fast ganz auf dem Festival. Die angefragten palästinensischen Filmschaffenden haben außer im Kurzfilmprogramm eine Teilnahme abgelehnt. Aber es gibt Filme von arabischen Israelis, wie den Spielfilm Amal. Amal sucht den verfeindeten Clan auf, um Frieden zu schließen. Seit Jahren bekriegen sich die Familien in diesem arabischen Ort im Norden Israels. Amal will den Kreislauf der Gewalt durchbrechen, um ihren Sohn zu retten. Der arabische Co-Regisseur des Films Nahed Bashir kennt dieses Szenario aus eigener Erfahrung.
I know this story from my own story. Like my dad have been killed 1 week before I was born.
Sein Vater wurde eine Woche vor Bashirs Geburt ermordet. Unter der Clan-Kriminalität würden viele arabische Israelis leiden, meint Bashir, aber die Regierung kümmere sich nicht darum. Bashir hat den Film mit einem arabisch-jüdischen Team gedreht. Während der Dreharbeiten begann der Gaza-Krieg. Es sei schwer gewesen, aber Juden und Araber müssten trotz der, wie er sagt, Apokalypse in Gaza gemeinsam nach Lösungen für Frieden suchen. Von großen Teilen der internationalen Filmszene wird das Jerusalem Filmfestival boykottiert, aber es gibt internationale Gäste. Aus Deutschland kommen unter anderem Corinna Harfuch und Angela Schanelek. Auch Kai Stennecke zeigt seinen auf der Berlinale ausgezeichneten Debütfilm Der Heimatlose.
Ich habe da schon überlegt, wie ich mich dazu positioniere. Aber ich persönlich denke, dass ein kultureller Boykott für mich nicht der richtige Weg ist. Gerade die Stimmen in der Kultur und in der Kunst sind ja gerade die Stimmen, die die Regierung kritisieren und die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Und ich finde, dass man diese Stimmen unterstützen muss.
Das Jerusalem Filmfestival hat in den letzten Jahren immer wieder regierungskritischen Filmen ein Podium gegeben. Allerdings war das Filmprogramm 2025 deutlich kontroverser, als Nadav Lapid dort mit seinem wütenden, international koproduzierten Film Yes den Zorn der Regierung auf sich zog. Der israelische Film scheint im Moment den Rückzug ins Private angetreten zu haben und damit spiegelt er wohl treffend eine Stimmungslage in der israelischen Gesellschaft wider.
Christian Berndt über das Jerusalem Filmfestival, das in der kommenden Woche startet. Und auch die Kulturmeldung mit Nicole Strecker beginnt mit einer Meldung aus der Filmwelt. Der aus Deutschland kommende Hollywood-Produzent Moritz Bormann ist tot.
Ja, über 40 Jahre lang war Bormann erfolgreich in der Filmbranche tätig, sorgte für kreative Verbindungen zwischen Europa und Hollywood. Er brachte mehr als 25 Blockbuster auf die Kinoleinwand, darunter 2 Terminator-Filme. Für seinen ersten Hollywood-Spielfilm Unter dem Vulkan erhielt er 1985 2 Oscar-Nominierungen. Zuletzt soll er noch an einer Netflix-Produktion gearbeitet haben. Jetzt ist Moritz Bormann mit 71 Jahren gestorben. Er, gemeint ist Donald Trump, stehe da wie Shakespeares Julius Caesar, wie ein Koloss, der die enge Welt überspannt. Das schreibt heute Bestsellerautor T.C. Boyle in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung. Trump throne über den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag und halte uns allen das Messer an die Kehle. Für Boyle schreiben die USA also gerade eines ihrer düstersten Kapitel. Anders war das einst in der Traumfabrik Hollywood. Gefragt, welche Vorstellungen von Freiheit und Demokratie dort produziert wurden, sagte Regisseur Dominik Graf heute in Deutschlandfunk Kultur.
Ich finde schon, dass Hollywood das extrem manipuliert hat. Also das Bild von sich selbst, das Bild von Amerika und allem, was dazugehört.
Amerika also als Nation, die sich über Bilder und Erzählungen selbst erschafft. Dazu Graf.
Vielleicht müsste man auch noch mal über das ganze System reden. Das ist ja ein ausgeklügeltes, bis in die hintersten Ecken sind irgendwie Scouts in Amerika rumgeschickt worden, die hübsche junge Männer und hübsche junge Mädchen versucht haben zu kapern für das Kino. So ähnlich eigentlich wie der FBI oder so. Nur in dem im Sinn ein Kunst-FBI. Der quasi das ganze Land überzieht mit der Suche nach neuen Chancen, neuen Geschichten, neuen Gesichtern.
Aber braucht eine demokratische Gesellschaft heute noch nationale Geschichten oder ist nicht vielmehr Vielstimmigkeit die Stärke der Demokratie? Dazu hat sich die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen geäußert.
Ich glaube, das ist im Moment der große Kampf, der in Amerika stattfindet. Ob es noch Erzählungen gibt, die Menschen, auch wenn sie sehr widersprüchliche Meinungen haben, was man heute so gerne Polarisierung nennt, trotzdem noch zusammenbringen. Es muss einen gewissen Grad an nationalem Stolz und Identifikation mit der Nation geben, damit man noch in die Institution vertrauen kann, die man für eine Demokratie braucht. So ganz ohne umfassendere Erzählungen kann eine demokratische Nation wahrscheinlich nicht existieren.
Elisabeth Bronfen heute in Deutschlandfunk Kultur. Das internationale Sahara-Filmfestival FI-Sahara hat zum Boykott des Films Odyssee von Christopher Nolan aufgerufen. Nolan hatte den Film teilweise in der Westsahara gedreht und schon im vergangenen Jahr gab es Kritik, er habe dabei das Recht des sahrauischen Volkes auf sein Territorium und seine Ressourcen nicht beachtet. Das sieht offenbar auch Javier Bardem so, der selbst mal einen Dokumentarfilm über die Sahara produziert hat. Er wird zitiert mit der Aufforderung, Nolan solle sich über die Geschichte der Unterdrückung des sahrauischen Volkes informieren.
We have official confirmation. Taylor Swift und Travis Kelce are married.
Ja, es ist vollbracht. Nach tagelangen Spekulationen sind die Pop- und Football-Stars Taylor Swift und Travis Kelce nun ein Ehepaar. Geheiratet wurde in Outfits von Dior und in Gegenwart von Stars wie Hugh Grant, Ed Sheeran, Ethan Hawke. Videos gibt es bislang nicht. Alle Gäste mussten vorher ihre Smartphones abgeben. Wahrscheinlich, so vermuten Insider, wird der Film von der Hochzeit an eine große Streaming-Plattform verkauft. Und gestern wurde der Internationale Literaturpreis vergeben. Der Preis zeichnet ein herausragendes Werk der Gegenwartsliteratur in deutscher Erstübersetzung aus. Er geht in diesem Jahr an den rumänisch-ungarischen Autor Ondraj Wiski und die Übersetzerin Timea Tanko für den Roman »Die Aussiedlung«.
Die Kulturmeldung von und mit Nicole Strecker, vielen Dank. Und auch in den Informationen am Abend geht es um den AfD-Parteitag und die 250-Jahr-Feier in den USA. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Danke für Ihr Interesse.